Meine Stimme ist etwas angeschlagen, deswegen habe ich hier noch Tee versteckt. Vielen Dank für diese Einführung. Es ist immer ein bisschen komisch, wenn man andere hört, von sich zu sprechen. Aber ja, so ist es. Ja, ich möchte gleich beginnen mit einer Geschichte. Und ihr seht vielleicht, dass ich hier sehr schwarz-weiß Prinzip eher trauergewandt angezogen bin, und das hat seine Geschichte eben. Und ich möchte euch Anteil geben an dieser Geschichte, weil die genau mitten in den Ort führt, wo ich heute mit euch hingehen möchte. Ich wohne über einer Pizzeria, dort arbeitet ein Mann, und ich kenne ihn sehr gut, ist ein Freund von mir geworden über die Zeit. Und vor kurzem haben sie gehört, dass sie schwanger sind. Und das haben sie sich sehr gefreut darüber, selbstverständlich. Die Freude ist aber dann umgeschlagen, weil sie gehört haben, dass das Kind einen Herzfehler hat und Wasser im Kopf, und nicht klar ist, kann dieses Kind überleben oder nicht. Die Eltern dieses Kindes haben sich entschieden, das Kind nicht abzutreiben, weil sie nicht in dem Sinne selbst verantwortlich für den Tod sein wollten. Und so haben wir, wie man das in einer Freundschaft tut, waren wir zusammen unterwegs. Ich habe sie begleitet. Wir haben auch viel für dieses Kind gebetet. Und auf jeden Fall kam es dann tatsächlich auf die Welt. Und wieder erwarten, hat es die ersten Tage überlebt. Die Ärzte meinten, dass es keine Minute leben könnte, dass die Lunge nicht würde funktionieren. Und das war dann ein Auf und Ab. Wir waren regelmäßig bei ihnen, haben mit ihnen gesprochen. Ich muss vielleicht sagen, im Vorfeld, bevor das Kind geboren war, war ja nicht sicher, überlebt das überhaupt. Und die Familie ist aus der Türkei. Und so waren wir im Vorfeld auch schon zusammen auf dem Friedhof. Wir haben ein Grab ausgesucht, wo sie ihr Kind in Richtung Osten, in Richtung Mekka begraben könnten. Wir haben dort abgeklärt, ist es möglich, das Grab, Erde aus dem Grab nach 20 Jahren zu nehmen, damit sie ihr Kind auch bei sich in der Türkei dann bestatten können, weil ja in der Schweiz die Gräber nach 20 Jahren aufgelöst werden. Und für sie ist es wichtig, dass ein Grab bestehen bleibt, beziehungsweise in diesem Fall war es ihnen sehr wichtig, dass das Kind auch im Familiengrab in der Türkei bestattet werden könnte, wenn sie das dann eben in die Türkei bringen würden. Sie wollten es hier in der Schweiz haben zuerst, eben weil es nahe sein soll. Und so in dieser Spannung, einerseits vorbereiten auf einen möglichen Tod des Kindes, auf der anderen Seite beten für Heilung. Als dann dieses Kind auf die Welt gekommen ist, waren wir bei der Familie wieder, und wir haben für das Kind gebetet. Und die Mutter beschwerte sich auch über ein Rauschen in den Ohren und dass sie sehr schlecht hörte. Das ist mir da zum ersten Mal aufgefallen, obwohl sie das eigentlich schon immer hatte. Wir haben dann auch für die Mutter gebetet, für ihre Ohren, und plötzlich verschwindet das Rauschen und sie hört viel besser. Und als ihre Schwester ins Zimmer kam und mit ihr sprach, meinte sie, dass sie ihr Hörgerät anhabe, also die Mutter von dem Kind. Aber das war nicht so. Das heißt, sie wurde berührt und ihr Gehör war viel besser. Gleichzeitig haben wir für das Kind immer wieder gebetet, und es ging mal besser, mal schlechter, aber letzten Dienstag ist das Kind dann leider gestorben. Und so bleibt diese Spannung. Auf der einen Seite wurde die Mutter, Özlem heißt sie, sie wurde an ihren Ohren geheilt, und es war ein Gebrechen, das sie schon immer seit Kindheit hatte, also das geschieht nicht einfach so. Sie wurde geheilt. Ihre Tochter, kleines Baby, für das wir gebetet haben, die ist gestorben. Eine Spannung, die sich aufbaut. Für mich ist diese Geschichte, soll Veranschaulichung sein. Das Kind heißt Melek oder hieß Melek, die Mutter Özlem. Es soll für mich eine Veranschaulichung sein von diesem Spannungsfeld, in dem wir drinstehen, wenn es ums Thema Heilung geht. Und eben auch, wir sprechen hier nicht einfach von theologischen Konzepten, sondern wir sprechen von Geschichten von Menschen, und die können einem auch sehr nahe gehen. Ich möchte heute mein Referat in vier Teile einteilen. Ich werde beginnen damit, dass ich euch den Ort von Gebet für Heilung, von Heilung den größeren theologischen Rahmen von unserem Verständnis von Heilung darlege. Wir werden dann dazu gehen, wie wir Geistesgaben oder eben konkret die Gabe der Heilung innerhalb der Vineyard verstehen. Wir werden uns dann anschauen, wie leben wir das konkret innerhalb dieser Vineyard-Bewegung. Und zum Schluss möchte ich dann noch auf einen Punkt eingehen, auf was richten wir uns aus? Was ist uns darin wichtig? Zum Ort von Heilung, von Gebet für Heilung im Rahmen von unserem theologischen Verständnis. Um das zu verstehen, ist es wichtig, dass man unser eschatologisches Verständnis vom hereinbrechenden und noch nicht vollendeten Reich Gottes versteht. Also unser Verständnis von der Endzeit in dem Sinne. Eben, dass das Reich Gottes schon hereingebrochen ist, aber noch nicht vollendet ist. John Wimber, das war der Gründer der Vineyard-Bewegung, er hat sich mit Theologie auseinandergesetzt, er hat Bücher von George Eldon Ladd, das war ein Neutestamentler in Amerika, ein evangelikaler Mann, und vom eben Basler Neutestamentler Oskar Kullmann, zu dem ich einige Studien machen darf. Er hat dort von ihnen Bücher gelesen über diese Reich-Gottes-Theologie und hat die mitgenommen, weiterentwickelt und versucht, in die Praxis zu bringen. Demnach ist eben die Eschatologie, dass die Endzeit im Neuen Testament sowohl gegenwärtig, und zwar indem Jesus für Menschen betet, Kranke heil werden, in dem Sinne auch wieder in die Gemeinschaften kommen, indem er sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Sie ist aber auch zukünftig, futuristisch, diese Endzeit. Und zwar erwarten wir immer noch die Wiederkunft Christi. Und so verstehen wir in dieser Spannung dieses Reich Gottes, in seinem Kommen, in Jesus Kommen, in seiner Predigt, seinem Wirken, seinem Sterben und Auferstehen ist die Endzeit angebrochen, Zeichen und Wunder geschehen. Aber diese Vollendung steht eben noch aus. Wir erleben heute immer noch, wie Menschen an Krebs sterben, ganz normal für uns. Wir erleben, wie wir krank sind, wie wir gebrochen sind manchmal. Und in diesem Zusammenhang von schon und noch nicht, das ist diese Spannung, in der wir stehen, wenn wir auch an die Geschichte denken. Es ist die Spannung zwischen Özlem, deren Ohren einfach so geheilt werden, und zwischen ihrer Tochter Melek, für die wir beten, die aber stirbt. In Englisch, für die sich dafür interessieren, nennt man das auch Inaugurated Eschatology. Ich sage das, weil diese Theologie mehr so im englischsprachigen Raum gebräuchlich ist. Wichtig für uns ist diese Zwischenzeit, in der wir stehen, in dieser Spannung eben. In dieser Zwischenzeit kommt uns als Nachfolger Jesus eine besondere Würde zu. Nämlich sind wir Träger, als Träger des Geistes, wir sind Kinder Gottes und als Nachfolger Christi glauben wir, dass wir dazu berufen sind, den Dienst von Jesus weiterzuführen. Und dieses Reich Gottes, die Botschaft vom Reich Gottes in Wort und Tat zu verkündigen. Dabei ist für uns Christus, Jesus ist das ultimative Bild und Vorbild vom Menschen an sich. Und wir sind überzeugt, dass dort, wo wir mit ihm in Beziehung leben, dort, wo wir ihm nachfolgen, werden wir mehr und mehr zu den Menschen, zu denen wir eigentlich geschaffen worden sind. Und so sehen wir uns eben herausgefordert, diese Botschaft vom Reich Gottes in Wort und Tat zu leben, zu inkarnieren in unserem Leben. Dabei ist für uns klar, dass wir auf dieser Seite der Wiederkunft Christi immer noch der gefallenen Schöpfung angehören, dass das Reich Gottes für uns nicht einfach verfügbar ist. Wir können nicht das an uns reißen, wir können nicht beten und immer wird sofort geheilt, weil wir das wollen. Und so sagen wir hier in dem Sinne klar Nein zu Triumphalismus oder Heilungsversprechungen, die suggerieren, dass das in unseren eigenen Händen wäre. Wir wollen uns nämlich in unserem Sein so von Gottes Geist verändern lassen, dass wir ihm immer ähnlicher werden und damit uns selbst, mehr bei uns selbst sind. Wir wollen uns in unserem Denken und in unserem Handeln immer mehr von ihm prägen lassen, dass in uns seine Liebe sichtbar wird und die Welt daran auch erkennt, dass sein Reich tatsächlich schon angebrochen ist. Und hier spielen eben auch Zeichen und Wunder ihre Rolle. Aber nicht nur. Für uns gehören dazu eben Werke, das Verständnis davon, dass wir Menschen einladen, einen Lebensstil zu leben, in dem sie mit ihm in Beziehung sind. Also in dem Sinne Evangelisation, Menschen zu einer Beziehung zu Jesus einladen. Das ist ein Teil davon für uns. Aber gleichzeitig auch das Aufstehen gegen ungerechte Strukturen in Politik und Wirtschaft. Für uns gehört dort genauso Erhaltung der Schöpfung wie Kümmern um Menschen, die am Rande stehen. Das ist ganz wichtig. Und auch Krankenheilung ist in diesem Kontext für uns wichtig. Die anderen Dinge, die sind wichtig, um zu verstehen, dass der Horizont für uns hier weiter ist, als bloß für Kranke zu beten. Aber das ist für uns ein wichtiger Teil, dass wir uns Kranken und Gebrochenen zuwenden und für sie beten, Gebet anbieten, Hände auflegen und so die Möglichkeit eröffnen, dass Gott sie berühren kann und sie heilt. Dabei ist wichtig, dass wir jede Heilung, wenn jemand geheilt wird, also in der Geschichte, die ich erzählt habe, Özlems Ohren, die geheilt werden, verstehen wir als eine zeichenhafte Vorwegnahme des angebrochenen Reiches Gottes. Also jedes Mal, wenn jemand Heilung erfährt, ist es quasi ein Zeichen dafür, für das Heil, auf das wir warten, dass der einst kommen wird, wenn die Welt neu geschaffen wird. Und so ist auf dieser Seite des Wiederkommens Christi auch jede Heilung bloß eine Heilung auf Zeit. Also wir sterben ja wieder. Wenn wir jetzt geheilt werden von etwas, irgendwann sterben wir trotzdem. Drum ist eine Heilung ist ein Zeichen, aber es ist noch nicht das, worauf wir warten, weil wir ja immer noch in dieser gebrochenen Welt leben. Es ist für uns aber manchmal auch schwierig zu verstehen, wie das zusammengeht, diese Spannung auszuhalten. Wir können nicht erklären, wieso gewisse Menschen geheilt werden, wenn wir beten, und andere nicht. Und das ist eine Spannung, und das bleibt manchmal unverständlich. Wieso werden die Ohren geheilt von Özlem? Sie hat bisher damit gelebt. Natürlich ist es besser, wenn man gut hört, aber wenn man die Wahl hat dazwischen, dass man wieder besser hört oder das eigene Kind lebt, dann wählt man jedes Mal immer das Kind. Es bleibt unverständlich, eine Spannung. Zum zweiten Punkt, wie verstehen wir Geistesgaben, konkret die Gabe der Heilung innerhalb der Vineyard-Bewegung? Die Vineyard bewegt sich im Umfeld von pfingstlich-charismatischen Gemeindenbewegungen und an gewissen Punkten unterscheidet sich die Vineyard in ihrem Verständnis aber von quasi klassischem pfingstlich-charismatischen Theologie, wobei man hier sagen muss, heute ist das ja alles verschwimmt so ein bisschen. Was für uns wichtig ist, dass wir die Gaben des Geistes, die Charismen, nicht als Geschenke an einzelne Personen verstehen. Also gängigerweise im pfingstlich-charismatischen Umfeld ist ein Charisma etwas, was ein Mensch bekommt, eine Gabe, zum Beispiel die Heilungsgabe. Und wenn man diese Gabe kriegt, die Gabe der Heilung, dann kann man darauf hoffen, dass wenn man betet, jemand gesund wird, ein bisschen karikiert gesagt. Nur das Problem damit ist, wenn du krank bist und für jemand brauchst für Gebet und dann ist zufälligerweise niemand da, der diese Gabe hat, dann hat man halt Pech gehabt. Und so ist für uns dort ein anderes Verständnis. Wir glauben, dass die Geistesgaben, dass ein situatives Geschenk Gottes an den Einzelnen in einer gegebenen Situation ist. Wir glauben, dass Gott in dem Sinne, dass niemand ein Träger dieser Gabe ist, sondern dass der Geist der ist, der das wirkt. Und insofern ist jeder, der getauft ist, ein Träger dieser Gabe, weil jeder den Geist in sich trägt. Es gibt innerhalb der Vineyard diesen Slogan, dieser beschreibende Slogan, Everybody gets to play. Der geht auf John Wimber zurück, auf Deutsch gesagt, jeder kann mitspielen. keiner ist ein Zuschauer. Und so glauben wir, dass Gott eben durch jeden heilen kann und will. Ich habe gesehen, in der Tagungsbroschüre wird verwiesen auf Lukas 10, die Aussendung der 70 der oder 72 Jünger. Wir glauben darin auch, also nicht nur an dieser Stelle, sondern im Gesamtzeugnis des Neuen Testaments zu sehen, dass eben Gott und Jesus im Spezifischen an der Stelle alle seine Jünger beruft und bevollmächtigt, für Kranke zu beten. Genau. Und so wie jeder, wir glauben, dass jeder Mensch Gottes Stimme hören kann und die weitergeben kann, dem würde man dann Prophetie sagen. Manchmal sind da diese Begriffe so kryptisch und wenn man es dann übersetzt, was es eigentlich ist, versteht man es besser. Also jeder kann Gottes Stimme hören im Gebet, einen Eindruck, einen Blitzgedanke erhalten und kann das jemandem mitteilen, Prophetie. Und so glauben wir auch, dass jeder für Kranke beten kann und dass durch das Gebet von jedem Heilung geschehen kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Kann Gott durch jeden heilen? Wir glauben, ja. Wir haben sogar schon erlebt, ich im Spezifischen, als ich mit jemandem zusammen war, dass ich eine Person angeleitet habe, für jemand anderes zu beten. Und die Person, die gebetet hat, die hatte selber noch keinen Glauben an Gott oder die war jetzt nicht getauft, eine Nachfolgerin Jesu. Und trotzdem hat Gott durch ihr Gebet geheilt. Das war eine sehr interessante Situation. Genau. Wie leben wir Heilung konkret innerhalb der Vineyard? Übrigens, was ich vergessen habe am Anfang zu sagen, wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr euch schon auf. Wir werden dann im Anschluss ans Referat auch Zeit haben, noch. Ich werde mir Zeit nehmen, auf Fragen einzugehen. Wir können dort noch diskutieren. Genau, zum dritten Punkt. Wie wird Heilung innerhalb der Vineyard konkret gelebt? Es ist so, dass die Vineyard eine werteorientierte Bewegung ist, eine werteorientierte Gemeinschaft. Hier in Bern sind wir eine evangelische Gemeinschaft. Wir haben uns dort auf den Weg gemacht zum gemeinsamen Zeugnis. Es gibt dieses gemeinsame Papier unterwegs zum gemeinsamen Zeugnis zusammen mit der Landeskirche. Und so verstehen wir uns hier als eine Gemeinschaft innerhalb der Landeskirche der Reformierten. An anderen Stellen sind Vineyards aber eher freikirchlich geprägt und es gibt auch Vineyards, die katholisch geprägt sind, also die in die lokale katholische Pfarrei eingebettet sind. Und das geht, weil wir werteorientiert sind und nicht eine einheitliche Theologie oder eine einheitliche Praxis haben. Es ist wichtig zu verstehen, wie wir Heilung leben, weil es eben unterschiedlich sein kann, je nachdem, wo man ist. Wir verstehen auch unsere Rolle als Leiten, von uns Leiten, verstehen wir darin, die Menschen auszurüsten. Also dieser Vers in Epheser 14, die Heiligen zum Dienst ausrüsten und damit den Einzelnen zu helfen, in Mündigkeit, im Hören, im persönlichen Hören von Gottes Stimme aktiv zu werden und den Dienst Jesu zu tun. Und für uns ist dort eben diese Mündigkeit ein wichtiger Punkt. Wir haben auch nicht den Anspruch, alles immer zu kontrollieren. Und das führt dazu, dass eben innerhalb der Vineyard und im Umfeld von Vineyard auch unterschiedliche Praktiken anzutreffen sind. Im Normalfall werden die Menschen diese schonen noch nicht, dieser theologische Rahmen vom Reich Gottes, das wird ihnen bekannt sein. Darin werden sie im Normalfall ihr Dienst verstehen. Und sie werden eben wahrscheinlich sich berufen fühlen, auch zu beten für Kranke. Bei uns ist es so, dass wenn wir für Kranke beten, ist so, dass wenn jemand Gebet sucht, dann fragen wir, was genau sein Anliegen ist. Wir werden dann Gebet anbieten. Üblicherweise, wenn die Person krank ist und die Stelle, wo sie krank ist, jetzt eine anständige, eine normale Stelle ist, werden wir fragen, ob wir die Hand darauf legen können und werden dann für die Person mit Augenkontakt beten. Das ist uns wichtig, damit wir sehen, damit wir ganz beieinander sind und nicht irgendwo in einer anderen Sphäre uns dann bewegen. Für uns ist auch eben wichtig, wie wir das leben. Wir gehen oft auch auf die Straße, wir beten für kranke Menschen auf der Straße, bieten das Leuten an, gehen zum Teil auch auf Leute zu, wo es offensichtlich ist, und bieten ihnen an, dass wir für sie beten, eben gerade weil wir glauben, dass dieses Reich angebrochen ist und dass das erfahrbar ist. Und so werdet ihr, ich weiß nicht, ob es euch schon mal geschehen ist, dass an einem Samstagnachmittag, heute Nachmittag beispielsweise auch wieder, jemand auf euch zukommt in der Stadt und euch Gebet anbietet. In dem Sinne brauchen wir Gebet für Kranke auch als ein Weg, um Menschen diese Liebe Gottes zu zeigen, dass er sich kümmert und dass er eben noch heute heilt und sie berühren will. John Wimber hat in diesem Zusammenhang von Power Evangelism gesprochen. Vielleicht habt ihr diesen Begriff schon mal gehört, also Evangelisation durch das kraftvolle Wirken Gottes. Und da für uns klar ist, dass Heilung immer ein Geschenk Gottes ist, also dass es nicht für uns verfügbar ist, sondern dass es in der Situation eine Gabe des Herrn ist, nehmen wir nie Geld für Gebet um Heilung oder wenn jemand geheilt wird. Das ist für uns ganz wichtig. Ja, zu meinem letzten Punkt. Woran richten wir uns in unserer Praxis aus? Auch hier wieder ist das Verständnis von dieser Spannung von schon und noch nicht ist zentral. Und zwar habe ich eingangs erzählt, John Wimber hat diese Theologie gelesen und er war nicht ein Theologe, er war ein Jazzmusiker, er wollte das in die Praxis umsetzen und hat sich dabei sehr stark auf dieses schon jetzt fokussiert, also dass das Reich Gottes schon angebrochen ist. Oskar Kuhlmann, der hat in seiner Theologie garantiert nicht an eine solche charismatische Praxis gedacht. Das war bei ihm nicht im Fokus. Er hat aber in Bezug auf die Ethik hat er geschrieben, dass wir uns ganz am kommenden Reich Gottes orientieren sollen. Dort sehen wir eine Weiterentwicklung innerhalb dieser Reich Gottes Theologie in unserem Umfeld. Und das führt bei uns eben dazu, dass wir uns konkret nach Heilung ausstrecken wollen, dass wir einen Lebensstil einüben wollen, der gewohnheitshalber für Menschen, die krank sind, betet. Also wir möchten, dass unser Leben so wird, unsere Gewohnheiten so werden, dass es für uns normal wird, für Kranke zu beten, weil wir damit rechnen, dass eben zeichenhaft dieses Reich sichtbar wird, dort, wo jemand berührt wird und geheilt wird. Und wir wollen in diesem Zusammenhang auch eine Erwartungshaltung kultivieren, die sich darin niederschlägt, eben, dass Menschen öfter beten für Kranke. Und das ist so eine Spannung, nicht wahr? Erwartungshaltung auf der einen Seite, Menschen dazu ermutigen, oft zu beten, gleichzeitig zu wissen, es ist für uns nicht verfügbar. Wir können es nicht selber machen. Aber die Überzeugung ist bei uns so, dass wir glauben, dass Heilung geschieht öfter oder die Chance, dass Heilung geschieht, ist wahrscheinlicher, wenn wir beten. Wenn wir nicht beten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass nichts geschieht, größer. Wenn wir beten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas geschieht, dass Heilung geschehen kann, größer. Insofern wollen wir dort eine Erwartungshaltung kultivieren und wir wollen mehr von diesem hereinbrechenden Reich Gottes sehen, im Wissen, dass es hier immer ein Zeichen ist und noch nicht das, worauf wir warten. Und in dem Zusammenhang ist es auch eine Spannung. Erwartungshaltung, ja. Heilungsversprechungen, nein. Das ist eine Spannung. Wir beten mit Özlem zusammen für ihr Kind und erwarten, dass Gott eingreift und das Kind heilt. Auf der anderen Seite, wir gehen und suchen das Grab aus, wo sie ihr Kind begraben könnte. Spannung, schon und noch nicht. Und das ist ein Weg der Gratwanderung. Der Weg zwischen genährter Erwartungshaltung und manchmal auch enttäuschten Hoffnungen. Und darin stehen wir. Und dort ist der Ort, wo wir Heilung, wie wir Heilung leben, wie wir der Rahmen, wo wir Heilung verstehen, dieses Reich Gottes. Die Geistesgaben nehmen, dass wir verstehen, dass jeder heilen kann, dass Gott durch jeden heilen will. Und diese konkrete Ausrichtung am schon hereinbrechenden Reich Gottes. Ich bin jetzt am Schluss meines Referates. Ich habe zum Schluss 4 Punkte noch. Ich habe das in 4 Thesen zusammengefasst. Ihr könnt die vielleicht brauchen, um euch nochmal Fragen zu überlegen, und wir werden dann gleich Zeit haben, um auf eure Fragen einzugehen. Die erste These: Heilung ist nie eine Gabe, über die eine Person selbst verfügen kann, sondern ist immer ein Geschenk Gottes. Jede Heilung, 2. These, jede Heilung ist eine zeichenhafte Vorwegnahme des zukünftigen Heils in der Neuschöpfung der Erde. Jede Heilung ist eine zeichenhafte Vorwegnahme des zukünftigen Heils in der Neuschöpfung der Erde. Für Heilung durch Gebet, 3. These, für Heilung durch Gebet, Entschuldigung, soll ich die 2. nochmal wiederholen? Jede Heilung ist eine zeichenhafte Vorwegnahme des zukünftigen Heils in der Neuschöpfung der Erde. Dritte These: Für Heilung durch Gebet oder Handauflegung darf nie Geld genommen werden. Für Heilung durch Gebet oder Handauflegung darf nie Geld genommen werden. Letzte These: Wenn wir wenig für Heilung beten, dann geschehen auch wenige Heilungen. Wenn wir viel für Heilung beten, geschehen auch mehr Heilungen.